Stellen Sie sich einmal vor, die gute Fee käme zu Ihnen und würde Ihnen einen Wunsch zugestehen. Was wäre wohl Ihre Wahl? Frieden auf Erden, Reichtum, Macht, ein Ende des Hungers auf der Welt oder ganz trickreich 1000 weitere Wünsche? Die Idee ist reizvoll, so reizvoll, dass sie über Jahrtausende hinweg auf vielerlei Weise erzählt wurde. Was macht sie so interessant, so anziehend? Einmal, dass Dinge ganz anders werden können, dass Lebenssituationen sich grundlegend ändern können. Was den Menschen Angst und Not bereitet, kann von einer Sekunde auf die andere verschwinden. Was Menschen als eine existenzielle Not begreifen, wie Hunger und Durst, kann sich in das Gegenteil verkehren und zu einem Leben in Fülle werden. Alles das geschieht auf einen bloßen Wunsch hin. Ein Wunder, eine gute Fee mit ihren Fähigkeiten, ist in vielen Lebensphasen die einzige Chance, die Menschen noch sehen. Was wünschen wir uns heute? Mehr vom Gleichen, mehr Geld, mehr Luxus, mehr Genuss? Oder den Blick von sich gewandt hin zum anderen, keinen Hunger in der Welt und Frieden auf Erden? Auch die Bibel kennt sie, die Wünsche der Menschen, ihre Sehnsüchte und Bedürfnisse. Wenn der Beter der Psalmen Gott darum bittet, dass er die Feinde zerschlagen möge, dass alle Gegner vernichtet sein sollen, dass Not und Leid abgewendet werden. Hier bedarf es nicht einmal des Auftretens Gottes selber. Der Psalmbeter richtet ungefragt das Wort an ihn, legt ihm wie ein kleines Kind den Eltern seine Bitten und Wünsche einfach vor, in der Erwartung, dass nun auch geschehen solle, was gewünscht wurde. Und dabei werden alle Register gezogen. Verzweifelte Fragen danach, warum es dem Bösen und Ungerechten gut, dem Gläubigen aber schlecht geht, sollen an das Gewissen Gottes appellieren, den Spieß endlich umzudrehen. Schmeichelndes Lob und Rühmen in höchsten Tönen haben zum Ziel, den Allmächtigen um den Finger zu wickeln, um doch noch zu bekommen, was man will. Erpresserische Vorwürfe nach dem Motto, wenn du der gute Gott bist, dann musst du doch, sind plumpe Versuche, mit Logik und Verstand Macht und Einfluss auf den Herrn der Welt zu erlangen. All diese Vorgehensweisen gehen davon aus, dass der Mensch Gottes habhaft werden kann. All diese Vorgehensweisen nehmen ihren Anfang nicht bei Gott, der aus freien Stücken bei den Menschen erscheint. Sie nehmen ihren Anfang bei sich selbst, beim eigenen Erleben, bei der eigenen Befindlichkeit und sind damit bereits von Beginn an als egoistische Motive entlarvt. In der biblischen Geschichte, die ich lesen möchte, sieht das anders aus. Ich lese aus 1. Könige 3. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts, und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist, in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir, und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein, und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat, und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deine Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Schauen wir uns die Bitte etwas genauer an. Welche Unterschiede zu den vorher genannten Phänomenen sind feststellbar? Der erste Unterschied zu den Bitten der Psalme ist offensichtlich. Gott erscheint von sich aus und fordert Salomo auf, einen Wunsch zu äußern. Es ist also nicht Salomo, der mit einem Anliegen vor Gott tritt. Diese Szene ist eher vergleichbar der aus einem Märchen, in der die Fee zu der entsprechenden Person kommt. Aber auch hier gibt es einen Unterschied. Während die Fee leibhaftig vor dem Menschen steht, erscheint Gott im Traum. Dieses Erscheinen Gottes hat in der Bibel Tradition. Oft lässt sich Gott im Traum sehen und hören. Im Traum ist ein Kontakt mit Gott möglich. Im normalen Wachzustand geht das nicht. Um Gott nahe zu sein, muss man einen Teil seiner Welt verlassen und sich ein Stück weit hineinbegeben in eine andere Welt. Man muss die materielle Gebundenheit zurückstellen hinter eine ganz andere Art der Begegnung und des Verstehens. Der Traum bietet einen solchen Zwischenraum der Begegnungen. Nicht mehr ganz in dieser Welt, aber auch nicht ganz aus ihr heraus. In einem veränderten Bewusstseinszustand kommt es zum Kontakt zwischen Gott und Mensch. Bei der Fee ist das nicht so. Sie erscheint als ein Teil des Hier und Jetzt, als ein Teil der irdischen Welt. Die Begegnung mit der Fee ist zu vergleichen mit dem Aus-sich-Setzen der eigenen Wünsche und Bedürfnisse. In der Fee steht dem Menschen sein eigenes unterdrücktes Innenleben gegenüber, sodass in dieser Begegnung mit der Fee der Mensch ganz bei sich selbst bleibt. Dass er nach außen projizieren darf, was ihm innerlich zutiefst fehlt. Deshalb ist es die gute Fee, weil sie danach fragt, was den Angesprochenen beschäftigt, was ihm fehlt. Bei ihr darf er seine ganzen unerfüllten Wünsche und Sehnsüchte benennen. Anders der Traum des Salomo. Hier begegnen sich Gott und Mensch in gewisser Weise auf Augenhöhe, beide im Traum auf neutralem Boden. Und Salomo hat es nicht nötig, seine Unzulänglichkeiten zu projizieren oder zu kaschieren. Er spricht sie als eine Selbsterkenntnis offen an. Zu jung zum Regieren ist er. Eigentlich weiß er nicht aus noch ein, weiß nicht, was gut und was böse ist. Aber all das ist doch nötig, wenn man, wie er es muss, ein Volk regieren soll. Deshalb, so sein Wunsch, deshalb möge Gott ihm ein gehorsames Herz geben, damit er recht richte und verstehe, was gut und böse ist. Es geht nicht um Salomo selbst, sein eigenes Wohlbefinden. Es geht um die rechte Leitung des Volkes Gottes. Salomos Wunsch ist nicht auf sich gerichtet. Die Fähigkeiten, die Leitung, die er sich wünscht, hat nichts mit ihm als Person zu tun. Es geht ihm um das Volk Israel, darum, dass seine Handlungen dem Volk zum Wohle dienen. Sich als Individuum stellt er dabei ganz hinten an. Wichtig ist ihm das Gemeinwohl. Salomos Bitte verdeutlicht das in eindrucksvoller Weise. Salomo stellt fest, dass er nichts von Gut und Böse versteht. Und er wünscht sich, dass in wichtigen Fragen der Regierung doch bitte Gott das Zepter in die Hand nehmen möge. Er gibt also die menschliche Selbstbestimmung zugunsten der Herrschaft Gottes auf. Besonders pikant wird das Ganze dadurch, dass die Leitung des Volkes Israel zu Zeiten der Wüstenwanderung und in der Richterzeit bereits ja schon bei Gott lag. Erst mit der Sesshaftwerdung wollten die Israeliten ein richtiges Volk sein, so wie die anderen Völker drumherum auch. Sie wollten auch einen König haben, wollten etwas darstellen, jemand sein im Umfeld der Nachbarvölker. Und nun bittet der dritte König, nach Saul und David darum, dass Gott wieder die Führung übernehmen möge. Vielleicht ist Salomo deshalb in die Geschichte als überaus weise eingegangen, weil er sich bei seinen Entscheidungen ganz auf Gott verlassen hat. Zumindest ist er nicht dem Reiz erlegen, sich und seine Person in den Vordergrund zu rücken. Das ist uns allen zu wünschen. Thank you.